Hallo und herzlich willkommen beim LoRa-Magazin. Was haben wir heute für Sie? Wie immer eine hoffentlich nicht nur bunte, sondern auch informative Mischung. Unter anderem geht es um ein Thema, das uns als Menschheit vielleicht länger begleiten wird, als es die Menschheit in der Form, wie wir jetzt sind, ein Dauerbrenner sein wird.
Nach momentaner Zeitplanung wird ja der Standort für das geplante Endlager in Deutschland um die 2070er Jahre passieren. Also da findet die Entscheidung für den Standort statt. Wenn dann der Standort entsprechend erst gebaut werden muss und in Betrieb genommen werden muss, genehmigt werden muss, final, dann gehen da nochmal 2-3 Jahrzehnte ins Land. Das heißt, dass wir 2100 plus ein paar Jahre damit rechnen können, dass es so lange dauert, bis die Kastoren, also die Behälter aus unserem Zwischenlager hier in Gorleben, aber eben auch aus den 15 anderen Zwischenlagern in Gorleben zusammengezogen werden und entgelagert werden. Und die eigentliche Problematik ist, also es ist ja, man kann ja nachvollziehen, und das unterstützen wir ja auch alle, dass es ein zentrales Endlager gibt und dass die Zwischenlager bis dahin auch betrieben werden müssen. Aber was halt sichergestellt sein muss, ist die Sicherheit dieser Zwischenlagerung.
Mehr zur Zwischenlagerung von Atommüll in Gorleben und der mangelnden Einbeziehung der Bürger, nicht nur in Gorleben, kurz vor 5:30. Gestern gab es ja einen Gipfel der EU. Was wurde da hinsichtlich der Klimaziele beschlossen? Außerdem gibt es eine Glosse um einen griechischen heiligen Berg namens Olymp, um den zwar am Sonntag nicht abgestimmt wird, sondern ob eine Veranstaltung einer kriminösen Organisation, die sich wie so manches andere auch den Namen des Berges angeeignet hat. Und ja, auch auf die Schulpolitik haben wir ein Auge, denn vielleicht sind ja nicht wenige der Missstände in diesem unserem Lande dem Schulsystem zu verdanken, weil nicht in sozial angemessenen, wertschätzender Weise gelehrt und gelernt werden kann, wenn die Organisation des Systems nicht stimmt.
Hör uns zu! LoRa ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Es gibt ja das Sprichwort vom Berg, der kreiste und eine Maus gebar. Und nicht allzu selten ist das bei politischen Gipfeln auch der Fall. Über die Einschätzung der Ergebnisse des gestrigen EU-Gipfels in klimapolitischer Hinsicht sprachen wir mit Kaspar Oldag, Bereichsleiter für deutsche und EU-Klimapolitik bei German Watch.
Der EU-Gipfel jetzt ist wirklich ein bedeutender Gipfel gewesen. Nicht nur, weil da zum Beispiel neue Sanktionen gegen Russland verabschiedet wurden und andere wichtige Themen auf der Tagesordnung standen, sondern jetzt endlich hat die EU es geschafft, auf Staats- und Regierungschefsebene, dass wir jetzt mit dem Klimaziel für 2040 und 2035, das ist das Unterziel dann, was noch dabei rauskommen wird, jetzt vorankommen. Und die Guidance nennt sich das dann auf Englisch, also so ein bisschen die Richtungsvorgabe, die jetzt da kommt von diesem Gipfel, den nächsten Umweltministergipfel, der dann am 4. November folgen soll, das ist jetzt Folgendes. Sie haben jetzt gesagt, unsere Staats- und Regierungschefs, also auch Friedrich Merz unter anderem, dass wir weitermachen. Es wurde nicht abgeblasen. In den Ratschlussfolgerungen steht auch für die EU relativ eindeutig drin, dass wir jetzt dieses Ziel für 2040 verabschieden sollen. Also wir sind damit am Ende die Umweltminister und Ministerinnen gemeint. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Ja, da wurde jetzt über Monate viel zu lange verhandelt, welche Höhe, ob die EU überhaupt so ein Ziel für 2040 haben soll, obwohl ganz klar im europäischen Klimagesetz drinsteht, dass es ein Ziel für 2040 braucht und dass wir dazu eine rechtzeitige Äußerung der EU und eine Einigung brauchen. Für den Klimagipfel in Belém, also in Brasilien, der jetzt im November startet, ist das ganz zentral, denn von der EU wurde erwartet eigentlich schon bis September, dass sie ein neues Klimaziel dort notifiziert, also dort eben hinmeldet zu der UN-Klimarahmenkonvention. Das ist Teil von dem Paris-Abkommen. Da hat sich die EU darauf festgelegt, mit den anderen Staaten zusammen, dass sie alle 5 Jahre eben ein neues Ziel meldet. Das Ziel muss höher sein, höhere Ambitionen haben als die Ziele davor. Die EU hat viel zu lange das nicht hinbekommen, hat ihre globale Führungsrolle bei diesem Klimathema, die ganz zentral ist, gerade in dieser Situation, wo die USA wieder ausgefallen sind, hat sie nicht einnehmen können, hatte sie verloren. Und jetzt ist die Chance, dass wir dann am 4. November einen 2040-Ziel bekommen, endlich, mit den 90% übrigens, die die Kommission da vorgeschlagen hat. Da die Wahrscheinlichkeit ist jetzt durchaus hoch, dass wir dabei rauskommen. Und dass dann davon abgeleitet auch gleich ein 2035-Ziel entschieden werden kann.
Kann oder wird das 2035-Ziel festgelegt? Wie sieht es da konkret aus und wie hoch wird das sein?
Das ist ja die entscheidende Frage, die jetzt noch sehr offen ist. Da stellen Sie die richtige Frage. Wir können da auch am Ende nur Forderungen stellen als zivilgesellschaftlicher Umweltverband und hoffen, dass wir ein bisschen gehört werden. Aber es gibt durchaus jetzt eine höhere Chance als noch vor dem Gipfel gestern, dass wir bei einem 2035-Klimaziel für die EU, das die sogenannte NDC, am Ende bei herauskommen, das auf einer geraden Linie liegt zwischen dem Ziel für 2030, das ja die EU schon festgelegt hat, -55% unter dem Niveau von 1990. Ne, darauf steuern wir jetzt ja gerade hin, dass wir das erreichen bis 2030, -55%. Und eben diesem neuen Ziel für 2040 von dann eben -90%. Und wenn das unterhalb einer geraden Linie läge, dann sagt die EU damit automatisch, ja, unser 2040-Ziel ist uns vielleicht doch nicht so wichtig. Ob wir das am Ende erreichen können, wissen wir gar nicht genau. Deswegen gehen wir nicht auf einer geraden Linie vor, ne, sondern eben setzen tiefer an. Das wäre also unglaubwürdig.
Aber diese Betrachtung setzt ja praktisch voraus, dass der Abbau der Emissionen linear vor sich geht. Technisch wird es aber ja eigentlich immer schwieriger, je mehr man abbauen will, weil das dann komplexere Geschichten sind, wie zum Beispiel die Zementindustrie, die Luftfahrtindustrie und so weiter und so fort. Da wird es ja technisch immer schwieriger. Also ist diese lineare Betrachtung vielleicht zu optimistisch?
Also Herr Lehmann, wir hören auch als Germanwatch, dass viele Ökonomen und Ökonominnen uns sagen, wir müssen am Ende noch einen Puffer haben bei den Emissionen, weil die Restemissionen zum Beispiel in der Zementindustrie schwierig, also gibt es ne, so Restemissionen, die schwierig zu reduzieren sind am Ende. Das wird sehr teuer werden. Und da brauchen wir eventuell deswegen eben diesen Puffer und wir müssen deswegen auch am Anfang schneller werden. Dann, wenn wir das so hinkriegen, also vorher eine schnellere Emissionssenkung, später eine dann langsam nach und nach auslaufende, dass das eben der insgesamt volkswirtschaftlich günstigere Pfad ist. Und auch deswegen haben wir als Germanwatch vorgeschlagen, dass wir für 2035 ein Klimaziel brauchen von 76%. Das geht nicht auf uns zurück, sondern auf wissenschaftliche Institute, die das vorgeschlagen haben, dass das eben wirtschaftlich machbar sind und eben genau in diesem Gedanken folgt, wir brauchen am Anfang eine etwas höhere Geschwindigkeit, damit wir nachher dann uns ein Stück weit eben entspannen, nein, nicht entspannen können, das ist das falsche Wort hier, sondern ein Stück weit eben die Reduktionsgeschwindigkeit zurücknehmen können, dann, wenn es eben teurer wird und eben die technologischen Lösungen noch nicht so ausgereift sind für diese Restemissionen, um die umsetzen zu können. Das ist völlig richtig. Andererseits erleben wir halt gerade auch jetzt aber eben ein Stocken von dem Hochlauf von neuen Technologien ein Stück weit. Das heißt, durch diesen Druck auf neue Rüstung zum Beispiel in Europa, aber auch andere Sorgen, die Menschen haben, sehen wir gerade, dass weniger investiert wird in die neuen Technologien, als es eigentlich notwendig wäre. Und das verlangsamt den Pfad ein bisschen. Jetzt in den nächsten Jahren. Trotzdem gehen wir davon aus, dass wir diese Geschwindigkeit des Pfades wieder anheben können und dass das eben eine vorläufige Entwicklung ist. Ja, wir sehen ja auch jetzt schon, dass bei der Windkraft zum Beispiel die Geschwindigkeit des Ausbaus wieder hochgeht. Und bei der Solarenergie ist sie auch recht hoch gerade. Und da gibt es noch Potenzial für die Speichertechnologien, für Batterien etc., wo neue Technologien dann auf den Markt kommen werden in den nächsten Jahren, die zum Beispiel Batterien billiger machen. Und dann wird dort wahrscheinlich die Entwicklung auch deutlich schneller dann losgehen, so dass wir ein ambitionierteres Klimaziel für 2035 uns als EU wahrscheinlich nicht nur leisten können, sogar als Ansporn eigentlich brauchen, um eben diesen Anschluss an die weltweite technologische Entwicklung nicht zu verlieren, sondern vielleicht sogar mal wieder in eine Führungsposition zu kommen. Die haben wir ja bei vielen, aber fast allen von diesen Klimaschutztechnologien an China abgegeben in den letzten Jahren. Und zwar auch und gerade deswegen, weil eben aus Brüssel, aber auch aus Berlin, muss man sagen, die falsche Politik da kam, ja, dass nicht ausreichend eben unterstützt wurde, aber auch die Ziele in Frage gestellt wurden, die Klimaziele und auch die technologischen dann Entwicklungsziele.
Da wäre ja in der Speichertechnologie noch recht viel Luft nach oben. Und auf der anderen Seite sollen jetzt aber zum Beispiel die ganzen Geschichten mit Normen und Kontrollen und Berichterstattungen, das soll ja sehr viel vereinfacht werden, was die Lieferketten angeht. Und uns nützt natürlich nichts, wenn wir wie in vielen anderen Sachen auch die Produktion dann nach China verlagern und bei uns da dann kein Kunststoff mehr produziert wird oder kein Stahl mehr produziert wird, sondern irgendwo anders. Und wir dann da auf dem Papier schön dastehen, aber das ja dann importieren. Mehr oder weniger ist es dann Emissionen, die wir importieren.
Ja, das ist ein reales Zukunftsproblem. Bis jetzt haben wir diese sogenannte Verlagerung von Emissionen ins Ausland kaum gesehen oder gar nicht gesehen. Da streiten sich ein bisschen noch die Experten und Expertinnen dazu. Aber das wird in Zukunft mit steigenden CO2-Preisen und wir haben jetzt ja auch schon hohe Energiepreise in Europa durch diese Entwicklung in Osteuropa, durch den Krieg, durch das Abschneiden quasi der russischen Gasimporte, aber auch anderer Probleme, nicht nur damit verbunden, haben wir natürlich jetzt eine schwierigere Ausgangssituation, als das eben noch vor wenigen Jahren der Fall war. Ja, und deswegen eben spielen jetzt höhere CO2-Preise im Emissionshandel zum Beispiel für die Industrie eine größere Rolle. Und da gibt es auch jetzt schon Proteste aus der Industrie, aus Teilen der Industrie, dass da eben die EU sich noch mehr überlegen sollte, damit eben diese Abwanderung nicht passiert, aber es gibt auch schon eine Reihe von Maßnahmen, die genau das verhindern sollen. Zum Beispiel diesen europäischen Grenzausgleichsmechanismus, der heißt CBAM auf Englisch, Carbon Border Adjustment Mechanism, und der soll jetzt ja gerade starten oder der startet bereits. Und da wird dann eben ein sogenannter Klimazoll an der Grenze eben für importierte Waren dann fällig, die aus zum Beispiel Indien, ne, aus einem Land, das noch keinen CO2-Preis hat. China hat inzwischen auch einen CO2-Preis übrigens und der steigt auch. Und dass eben diese Waren dann bepreist werden, damit eben die europäische Industrie vor unlauterem Wettbewerb besser geschützt wird. Und da ist die Entwicklung noch nicht zu Ende. Da wird es noch weitere Optimierungen auch von diesem Instrument geben. Das heißt, umgekehrt aus meiner Sicht, wir müssen uns um diese Abwanderung nicht so große Sorgen machen, als um die Abwanderung, weil wir die technologische Entwicklung verschlafen in Europa. Das ist das, was uns viel mehr zugesetzt hat in der Vergangenheit, dass eben die Windindustrie, die Solarindustrie, die Batterieindustrie größtenteils nach China abgewandert sind und wir jetzt davon abhängig sind, was da eben wir aus China importieren. Da hilft uns ein hoher CO2-Preis, um eben diese Entwicklung in Europa voranzutreiben. Das war in der Vergangenheit so und dazu brauchen wir auch in Zukunft einen hohen CO2-Preis.
Da ist es dann ja aber auch beispielsweise kontraproduktiv, noch 40 Gaskraftwerke hinzustellen. Da sollte man dann vielleicht viel mehr Power in die Speicherung und Speichertechnologien Eistecker, dass man da weiterkommt und nicht noch jetzt neue Gaskraftwerke baut. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das sehen Sie richtig. Dieser Plan von der deutschen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, da jetzt möglichst doppelt so viele Gaskraftwerke zu bauen, wie das sogar schon die alte Regierung vorhatte. Auch die alte Regierung wollte die aber nur vorübergehend ans Netz bringen. Aber das ist völlig überdimensioniert aus unserer Sicht. Selbst der alte Plan war möglicherweise ein Stück überdimensioniert. Dass wir flexible Kraftwerke, auch Gaskraftwerke brauchen, das sehen wir auch ein Stück weit. Aber das müssen sehr, sehr wenige sein, damit wir nicht in die falschen Technologien jetzt da Gelder rein versenken und die wir dann nicht nutzen können für Investitionen, die wir eigentlich brauchen. Und dass diese Gaskraftwerke dann am Ende alle umgestellt werden können auf wahrscheinlich sehr teuren Wasserstoff, das steht wirklich in den Sternen. Deswegen, da gebe ich Ihnen recht, wir brauchen eigentlich Batterietechnologien. Da müssen wir reingehen in schnellere Forschung, also mehr dazu in die Forschung investieren zum Beispiel und den Hochlauf eben finanzieren in Deutschland. Da sollte sich eigentlich das Wirtschaftsministerium viel mehr engagieren mit. Es braucht auch den Ausbau der Stromleitungen und überhaupt der Energienetze in Europa und in Deutschland. Das muss schneller vorangehen, als es das zurzeit tut. Das ist auch ganz wichtig für den Ausgleich eben von Windstrom zum Beispiel zwischen Nord- und Süddeutschland. Das sind eigentlich die Prioritäten und uns scheint, das ist eher eine, was da gerade passiert, ein Kampf, den wir nicht brauchen und der eher aussieht wie ein erfolgreicher Lobbykampf einer bestimmten Lobby in Deutschland. Wir nehmen wahr, Herr Lehmann, dass die anderen Staaten auf der Welt gerade zu einer Zeit, wo es um die Meldung neuer Klimaziele geht, sehr auf Europa schauen, was in Europa macht. Denn die EU hatte zu Recht in den Jahren zuvor eine Führungsrolle. Während und vor dem Zustandekommen des Paris-Abkommens war das 2015 sehr der Fall, auch danach noch. Und wir hören gerade von unseren Partnerorganisationen und von auch anderen, vielen anderen Akteuren, zum Beispiel aus der Wissenschaft in Staaten wie Mexiko, Brasilien, Indonesien, Indien, China, großen, ganz wichtigen Staaten für dieses Klimathema, wo gerade die Emissionen steigen, aber wo der Peak in China zum Beispiel auch sehr nah ist und wo eben diese Staaten für die neuen Technologien und auch mit neuen Klimazielen, die auch bei ihnen kommen und CO2-Bepreisung, eine große Rolle spielen werden und auch eine noch größere Rolle spielen könnten, wenn die EU positiv anleitet, vorangeht, zeigt, wo der Weg hingeht und eben glaubwürdig bleibt. Und das sehen diese Leute in diesen Staaten, die das bei sich zu Hause vorantreiben, gerade nicht. Sie können nicht intern auf die EU verweisen, weil wir da jetzt gebremst haben, unentschieden waren. Das wirkt so, als wenn die EU eben gerade ihre Klimaschutz nicht nur Ziele ein Stück weit zurücknimmt, sondern auch ihre Mechanismen zurücknimmt. Wenn wir gucken eben zu den Lieferketten zum Beispiel, wo eben da die Klimagesetzgebung ein Stück weit zurückgenommen wird, bei dem Verbrennermotor, wo das sogenannte Verbrenner aus 2035 ja gerade diskutiert wird wieder. All das wird beobachtet. Und deswegen scheint gerade global, dass die EU ausfällt als Motor für den globalen Klimaschutz. Das wäre für die Klimaverhandlungen, die jetzt in Brasilien starten, eine ganz, ganz schlechte Hypothek. Das kann die EU jetzt gerade noch ein Stück weit abwenden, diese Sicht auf die EU ein Stück weit korrigieren, wenn sie jetzt am 4. November bei diesem Umweltratsgipfel 2140 Klimaziel von 90% ohne Schlupflöcher beschließt und davon eben ein 2035 Klimaziel ableitet, das mindestens auf einem geraden Pfad liegt hin zu diesem 90% Ziel. dann wäre sie wieder im Spiel als globaler Führungsmotor für den Klimaschutz. Und das brauchen wir ganz, ganz dringend in einer Zeit, wo die USA ausfallen und wo die Welt von einem Krieg in Europa geschüttelt wird und wir in unsicheren Zeiten sind. Ja, die Welt lechzt nach dieser Klimaführungsrolle der EU und da liegen jetzt die Hoffnungen und sind alle Augen quasi auf diesen Umweltratsgipfel am 4. November gerichtet.
Ich bin einmal gespannt, vor der nächsten Weltklimakonferenz machen wir wieder ein Interview, würde ich vorschlagen, wie weit es dann gekommen ist.
Können wir gerne versuchen.
Am 4. November soll von den Umweltministern der EU ein Klimaziel für 2035 beschlossen werden. Da die Klimakatastrophe aber eine komplette Änderung und Verschlechterung der Lebensmöglichkeiten weltweit mit sich bringt, sollte eigentlich jede politische Entscheidung unter diesem Aspekt getroffen werden. Wir sprachen mit Kaspar Oldag von der Umweltorganisation German Watch über die klimapolitischen Ergebnisse des gestrigen EU-Gipfels. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.germanwatch.org. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des heutigen Abends.
Die Nachrichten bei Lora München.
Organisierte Kriminalität verursacht mehr als 2,6 Milliarden Euro Schaden. Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 647 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das war der zweithöchste Wert in 10 Jahren. Die Schadenssumme lag bei 2,64 Milliarden Euro. Mehr als 2/3 davon entfielen auf Computerkriminalität. Zunehmend würden Kinder und Jugendliche angeworben, hieß es. Immer häufiger werden Aktivitäten als eine Art Dienstleistung angeboten, etwa bei der Geldwäsche. Die Summe des gewaschenen Geldes stieg den Angaben zufolge auf über 230 Millionen Euro. Hauptbetätigungsfeld der organisierten Kriminalität blieb der Rauschgifthandel. Bundesinnenminister Dobrindt bezeichnete die organisierte Kriminalität als eine der größten Bedrohungen für den Rechtsstaat. Man müsse die Geldquellen der Netzwerke konsequent austrocknen. BKA-Präsident Münch erklärte, man setze auf eine intensive nationale und internationale Zusammenarbeit. Kolumbien. Meilenstein bei gerechter Landverteilung. Über 112.000 Hektar Land wurden von der kolumbianischen Regierung unter Gustavo Petro formal und rechtlich an bäuerliche Frauen im ganzen Land übertragen. Die Maßnahme, die von der Agencia Nacional de Tierras, ANT, vorangetrieben wurde, wurde anlässlich des Internationalen Tags der Landfrauen bekannt gegeben und ist Teil des Sonderprogramms zur Landvergabe an ländliche, bäuerliche und fischereiwirtschaftlich tätige Frauen. Dies ist Teil einer umfassenden Agrarreform, die laut Landwirtschaftsministerin Marta Cavadarino Vieras darauf abzielt, jene anzuerkennen, die 80% der Lebensmittel für die Städte produzierten und das Bauerntum ins Zentrum der Produktion zu stellen. Zudem seien Fortschritte bei der Wiedergewinnung einheimischer und lokaler Saatgutorte sowie bei der Umsetzung der nationalen Ökologiepolitik in der Landwirtschaft erzielt worden, die in Konsultation mit bäuerlichen, indigenen und afrokolumbianischen Gemeinschaften entwickelt wurden. Neue Regeln für Plastikhersteller. Die EU will die Kunststoffhersteller stärker bei der Kontrolle von Mikroplastik in die Pflicht nehmen. Das EU-Parlament verabschiedete ein Gesetz, nach dem Unternehmen künftig sicherstellen sollen, dass Kunststoffgranulat nicht in die Natur gelangt. Konzerne sollen demnach jährlich zu zertifizierende Pläne zur Eindämmung der Umweltverschmutzung durch Mikroplastik anlegen, wenn sie pro Jahr mehr als 1.500 Tonnen Kunststoffgranulat verarbeiten. Greenwashing-Urteil gegen Ölkonzern Total. Im Greenwashing-Prozess gegen den Ölkonzern Total Energies hat ein französisches Gericht das Unternehmen teilweise schuldig gesprochen. Total habe durch überzogene Versprechen irreführende Geschäftspraktiken angewendet, erklärte das Gericht. Demnach habe Total Umweltaussagen getätigt, die Verbraucher hatten glauben lassen, das Unternehmen könne bis 2050 CO2-Neutralität erreichen und gleichzeitig die Öl- und Gasproduktion steigern. Planung der Münchner Grünen für das Areal vom Bahnwärter Thiel. Auf dem Areal zwischen Viehhof und Großmarkt kann der Bahnwärter Thiel laut Vertrag nur bis 2027 bleiben. Die Münchner Grünen, Rote Liste, Volt-Fraktion möchte die Feierkultur in der Stadt aber aktiv fördern. Ein gemischtes Quartier mit Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur sei eine gute Lösung für das Areal, sofern sich für den Großmarkt ein Standort am Stadtrand oder außerhalb der Stadtgrenzen findet. Laut David Süß, kulturpolitischer Sprecher der Fraktion, würde in Sendling so eine einzigartige Vielfalt entstehen. Mit HP8, Volkstheater, Subkultur und Freiräumen für junge Menschen. Medizinerkongress. Frauenspezifische Therapieansätze nötig. Der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie DOKU wird nächste Woche in mehreren Fachveranstaltungen frauenspezifische Therapieansätze beleuchten. Beschwerden des Bewegungsapparates betreffen Frauen in besonderer Weise, denn hormonelle Einflüsse, biologische Unterschiede und spezifische Lebensphasen, etwa in der Menopause, wirkten sich direkt auf Muskeln, Sehnen und Gelenke aus, so eine Mitteilung. Frauen erleben Schmerzen und Funktionsstörungen oft anders. Das müsse sich in Diagnostik, Prävention und Therapie widerspiegeln, so Ricarda Johanna Seemann vom Doku-Team. Der Doku ist der bedeutendste Kongress des Fachs in Deutschland und der größte in Europa und findet vom 28. bis 31. Oktober in Berlin statt. Und das waren die Nachrichten von Radio Lora München.
Werbung bei Lora.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei Lora. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Heute ist kein Arbeitstag, heute ist
Freitag!
Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Die Hinterlassenschaften unserer verantwortungslos handelnden Entscheidungsträger werden noch Generationen beschäftigen, um sie zu beseitigen. Da gibt es viele Themen wie chemischen Sondermüll, Artensterben oder die Klimakatastrophe. Und eine besonders langfristige Probleme bereitende Altlast ist der radioaktive Müll. Wir sprachen mit Dr. Peter Wiedmeier, Mitglied des Vorstands der Umweltinitiative Lüchow-Dannenberg, wie es um die Beteiligung der Bürger beim Umgang mit dem Problem der Zwischenlagerung steht.
Gorleben, die Endlagerdiskussion ist zum Glück vorbei. Das Salzbergwerk, das dafür auserkoren war, wird momentan wieder zugeschüttet, worüber wir hier alle sehr froh sind. Sozusagen Erfolg der langjährigen Arbeit auch der Bürgerinitiative. Aber das Zwischenlager, das ja auch schon sehr lange existiert, also da sind ja die entsprechenden Kastoren, also die Behälter mit hochradioaktivem Müll sind ja auch schon seit über 30 Jahren drin. Das läuft jetzt von der Genehmigung her aus und wird uns in Anbetracht noch lange vor sich hin sich ziehenden Entscheidung für einen Standort, für ein mögliches Endlager noch wahrscheinlich über 100 Jahre hier erhalten bleiben. Und nicht nur hier, sondern in ganz Deutschland.
Jetzt gibt es ein Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE genannt. Mhm. Die haben da ein Dialog- und Informationskonzept. Da üben sie Kritik dran. Auf was beruht die Kritik?
Also die Kritik beruht darauf, dass sich die Erwartungen oder die Forderungen an die Beteiligung der Öffentlichkeit bei sowohl Endlager, aber auch Zwischenlagerung sich in diesem Konzept überhaupt nicht wiederfinden. Also das ist so die würde ich mal sagen, die oberste Aussage. Und dass sich eben in den aktuellen Beteiligungen und in den aktuellen Prozessen, in denen Beteiligung relevant ist, und das ist gerade hier momentan bei der Verlängerung der Zwischenlagerung in Gorleben, aber eben auch bei dem übergreifenden, für alle Standorte und auch Endlagerung gültigen nationalen Entsorgungsprogramm, da zeigt sich, dass die Forderungen und die Schwerpunkte Punkte, die uns als Öffentlichkeit wichtig sind, Ansicherungen und andere Themen, dass die einfach gar nicht gehört werden. Und insofern haben wir jetzt so eine doppelte Situation. Wir sehen, dass Beteiligung und Dialog nicht wirklich funktioniert. Das können wir gerne auch an Beispielen festmachen. Und obendrauf gesetzt, das neue Konzept, das für die Beteiligung vorgesehen ist, das nennt sich ja schon nur noch Konzept für Information und Kommunikation. Und da kommt der Begriff Beteiligung gar nicht mehr vor.
Also Sie werden gar nicht mehr gefragt, die Castoren, die da jetzt im Zwischenlager stehen mit hochradioaktivem Müll, die stehen ja wohl noch länger, aber man hat ihnen irgendwo mal versprochen, das ist dann bald vorbei und das kommt weg, das Zeug, aber wann, das steht wohl in den Sternen.
Ja, das hängt jetzt wieder mit der Verfügbarkeit des Endlagers zusammen. Also nach momentaner Zeitplanung wird ja der Standort für das geplante Endlager in Deutschland um die 2070er Jahre passieren. Also da findet die Entscheidung für den Standort statt. Wenn dann der Standort entsprechend erst gebaut werden muss und in Betrieb genommen werden muss, genehmigt werden muss, final, dann gehen da nochmal 2-3 Jahrzehnte ins Land. Das heißt, dass wir 2100 plus ein paar Jahre damit rechnen können, dass es so lange dauert, bis die Castoren, also die Behälter aus unserem Zwischenlager hier in Gorleben, aber eben auch aus den 15 anderen Zwischenlagern in Gorleben zusammengezogen werden und entgelagert werden. Und die eigentliche Problematik ist, also es ist ja, man kann ja nachvollziehen, und das unterstützen wir ja auch alle, dass es ein zentrales Endlager gibt und dass die Zwischenlager bis dahin auch betrieben werden müssen. Aber was halt sichergestellt sein muss, ist die Sicherheit dieser Zwischenlagerung. Und da gibt es ein paar Aspekte, sowas wie Überwachung der Behälter, die nicht aus unserer Sicht ausreichend stattfindet. Da gibt es sowas wie eine Berücksichtigung von Alterung von Gebäuden und Behältern, aber auch gerade mal ganz direkt angesprochen in dieser wachsenden Bedrohungslage, die wir hier weltweit so aus Militärgesichtspunkten haben, auch so Terrorangriffe, Drohnenangriffe, das sind alles Dinge, bei denen man mittlerweile weiß, dass Zwischenlager dafür auch sensitiv sind, dass da was passieren kann. Was wir aber sehen oder nicht sehen, dass es wirklich berücksichtigt wird. Und was wir noch obendrein sehen, ist, dass unsere Sorgen da oder die Forderungen, die sich daraus ableiten, in diesen Dialog- und und Beteiligungskonzepten nicht berücksichtigt werden. War jetzt ein langer Satz.
Aber es ist auch ein großes Problem. Deshalb ist der lange Satz gar nicht so verkehrt. Die Frage ist natürlich, die Castoren zum Beispiel, die sind auf eine bestimmte Lebensdauer ausgelegt. Es hatte nie jemand damit gerechnet, dass sowas wie bewaffnete Drohnen kommen. Wer weiß, was mit dem Klimawandel noch auf uns zukommt, mit extremen, nie gedachten Sturzfluten. Also das ist ein ganzes Bündel und da hätten Sie die Forderungen, ein Sicherheitskonzept für ein länger dauerndes Zwischenlager letztendlich zu erstellen.
Korrekt. Wir fordern, dass die einzelnen Zwischenlager inklusive Behälter und die Lagergebäude selber für diese lange Laufzeit entsprechend ausgelegt sind und sicher sind und gesichert werden. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben, hier in Gorleben ist die Decke des Zwischenlagergebäudes 20 Zentimeter dick. Da können Sie sich ein paar Szenarien vorstellen. Da fällt ein Flugzeug drauf, Beispiel 1. Da kommen Drohnen an und machen ein Loch ins Zwischenlager, Beispiel 2, machen dann ein Loch in die Castoren und sofort haben sie einen Austritt von radioaktivem Inventar, der hier in Kilometerumkreis zu Evakuierungen und großen Problemen führen würde. Das sind Sachen, von denen wir sagen, die müssen adressiert und berücksichtigt werden und die müssen jetzt nicht nur für das jeweils einzelne Zwischenlager berücksichtigt werden, sondern eben für alle Zwischenlager in Deutschland und drum fordern wir dieses Konzept. Sie hatten die Genehmigungsdauer angesprochen. Die Castoren, aber auch die Zwischenlager an sich, sind für 40 Jahre genehmigt. Die 40 Jahre, die laufen hier in Gorleben 2034 aus. Da stehen jetzt Neugenehmigungen an. Das wurde uns zumindest vor, 2018 war es, von der Hausleitung, von dem BASE, also von dem Bundesamt, das Sie angesprochen hatten, zugesichert. Und wie sich eben jetzt herausstellt, sieht es so aus, als ob jeder einfach so weitermachen möchte wie bisher, um möglichst kostensparend geradeaus laufen zu können.
Man hat sich da in eine Sackgasse vielleicht auch reinmanövriert, indem man einfach Atomkraft genutzt hat, ohne eben, obwohl es gesetzlich damals schon vorgeschrieben gewesen wäre, sich um ein Endlager zu kümmern. Das sind letztendlich Fehler der Vergangenheit, die uns lange, lange noch beschäftigen werden.
Ja, richtig. Also eigentlich räumen wir jetzt den Müll und die Fehler auf, die vor Jahrzehnten gemacht wurden und haben dafür immer noch keine finale Lösung. Das würde ich so bestätigen, ja.
Jetzt ist es natürlich so, es gibt immer wieder so Illusionsgedanken mit Transmutation, dass man da was zaubert, genauso wie bei der Energieversorgung mit Kernfusion statt Kernspaltung. Glauben Sie an eine andere technische Machbarkeit, dass man zumindest die Abfälle weniger gefährlich macht?
Sie sprechen zwei Fragen an. Das eine, jetzt gehen wir mal in Richtung Kernfusion, aber auch Weiternutzung von Atomkraft. Es gibt keine teurere Möglichkeit, Strom herzustellen als über diese Technologie. Sie können sich das schön rechnen, indem Sie 80% oder mehr der Kosten ignorieren, weil Sie sie nicht selber zu tragen haben. Sie können die Risiken ignorieren. Damit gibt es bestimmte Bereiche in der Gesellschaft, die sich so aus populistischen Gründen einen Fall zusammenzimmern können. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Atomkraft ist nach wie vor das teuerste, wie man Strom produzieren kann. Und für die Fusion gilt momentan mal das Gleiche. Nicht zu vergleichen mit den regenerativen, die immer billiger werden. Zu der Frage der Transmutation, das ist auch ein interessanter Punkt. Nein, es ist zwar möglich, die Kernbrennstoffe umzuwandeln, aber das, was sie dann als Ergebnis davon erhalten, ist in keinster Weise weniger gefährlich, muss genauso lang gelagert werden und vom Volumen her produzieren sie sogar noch mehr Müll als vorher. Und die Idee daraus, Energie zu gewinnen, ist genauso illusorisch. Ein Beispiel, das für mich relativ, sagen wir mal, einfach zugänglich ist, ist, wir haben uns hier in Gorleben die Kastoren angeschaut und dann war so die Diskussion, was passiert denn, wenn man die aufmachen muss und irgendwie umfüllen muss. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kastor, in dem ist Müll drin. Jetzt müssen Sie den aufmachen, irgendwas manipulieren und vielleicht irgendwas umladen. Allein dadurch, dass Sie bei dieser Manipulation die ganzen Werkstoffe, die damit in Berührung kommen, wieder radioaktiv verseuchen, verursachen 100 Mal mehr Müll vom Volumen her als dieser eine Kastor. Das heißt, das ist eine unendliche Müllkaskade und die Mengen werden immer mehr. Ich würde diesen Punkt der Öffentlichkeitsbeteiligung gerne nochmal ansprechen. Es geht ja darum, dass die Bevölkerung sich sicher sein kann, dass der Müll, den wir nicht wegzaubern können, dort, wo er steht, auch sicher steht und davon keine Gefahren ausgehen. Insofern ist es einfach wichtig aus unserer Sicht, und das ist die zentrale Forderung, dass bei der Erarbeitung des Konzepts und auch bei der Umsetzung des Konzepts, dass die Bevölkerung dort entsprechend mit beteiligt wird. Und unter Beteiligung verstehen wir eben nicht nur, dass sich ein Bundesamt, dass sich ein Betreiber, in diesem Falle die BGZ, hinstellt und sagt, das machen wir so und so ist es schon richtig, sondern da geht es darum, dass die durchaus wissenschaftlich auch durch Studien belegten Themen, die zu adressieren sind, berücksichtigt werden. Und was man auch sehen muss, das Bundesamt ist eine ausführende Behörde. Dort stellt sich die Leitung gern so hin, wir haben keinerlei Spielräume, in denen wir agieren können. Erstens ist das nicht so, weil einfach teilweise sie so agieren, wie ihre eigene Rechtsauffassung ihnen nahelegt zu agieren. Und da haben wir einen Dissens beispielsweise mit dem von durchaus anderen Experten. Und das Zweite ist, dass wir auch über die Öffentlichkeit dringend darüber reden müssen, wie können wir denn über die Öffentlichkeit auch Druck auf die Politik ausüben, sodass die eigentlichen, sagen wir mal, Leute, die hier die Entscheidungen haben, nämlich das Bundesministerium, die dann wiederum auf die Behörde Einfluss nimmt, mal aufwachen und schauen, wie kann man die Öffentlichkeit reinnehmen und wie kann man die Atommüllproblematik für die nächsten Jahrzehnte für die Bevölkerung und insgesamt sicher machen.
Soweit Dr. Peter Wiedmeier, Mitglied des Vorstands der Umweltinitiative Lüchow-Dannenberg. Die Gefahren des radioaktiven Mülls werden uns im Gegensatz zur Architektur der Kernkraftwerke noch viele Tausende, nein nicht Jahre, sondern Generationen begleiten. Und die Bevölkerung sollte ja wohl auf jeden Fall mitzureden haben, wie mit der Problematik umgegangen wird. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.bi-lüchow mit ue-dannenberg.de.
Lora München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
In Griechenland gibt es ja einen heiligen Berg, den Olymp. Doch der Name Olymp ist ja durch eine kriminöse Pseudosportorganisation namens IOC entweiht und München will diesen Geschäftemachern die Stadt zur Verfügung stellen, um ihre Geschäfte zu machen. Dazu nun eine Glosse.
Heiliger Berg. Na, Mai, schauen Sie mal.
Ja.
Was halten Sie denn vom heiligen Berg aus Griechenland? In diesen unseren Landen?
Was haben Sie denn mit dem heiligen Berg aus Griechenland in diesen unseren Landen? Wir haben Andex, ist auch ein heiliger Berg. Also was soll das mit dem heiligen Berg aus Griechenland?
Ja, jetzt werden natürlich Berge versetzt,
na,
um bei uns in olympische Regionen vorzustoßen.
Ja, was für ein Schmarrn. Wir haben Andex als heiligen Berg und so manches Bergmassiv wie der Watzmann. Und selbst die Zugspitze, die haben ja alle einen gewissen Nimbus. Also was soll das Ganze?
Wo lehm's denn?
Hier.
Es geht natürlich um die Olympischen Spiele.
Ach je, die Olympischen Spiele schon wieder. Nichts gegen Spieler. Der Mensch ist ein Homo ludens. Genau wie sich andere Tiere spielerisch aktiv betätigen.
Genau, aus Spaß an der Freude, Kommunikation und wie auch immer, ohne Geld,
klar.
Gewinnabsichten und Geltungsbedürfnisse auf Kosten der Allgemeinheit.
Ja, man sonst nichts anderes hat, ja, dann braucht man das. Ja gut, aber wir leben in einer Zeit der massiven und konzentrierten Kapitalinteressen. Da muss alles verwertet werden und da müssen sie ran und werden verwertet. Die Sportler, Sportlerinnen, die Stadt, die Besucher und alles, was da noch so dranhängt.
Ja, aber bitteschön, wer ist denn so deppert, sich verwerten zu
wir
lassen?
Wir alle.
Na, also gut. Bei den Sportlern, da sieg ich's ei, das ist ja in einem Leistungssportsystem, da muss das so sein. Das ist ihre Entscheidung. Aber die Stadt und die Bevölkerung,
ja.
Einschränkungen während der Spiele vermutlich ohne Ende, keine klaren Konzepte seitens einer mafiös-kriminösen Organisation wie dem IOC, die wo dann auch noch einen Haffer Diridari einsammeln.
Ja, und was können und müssen wir dagegen tun? Was?
Ja, zum einen mal, man kann abstimmen.
Stimmt, das steht aus.
Es gibt eine Abstimmung, ob die Bevölkerung das will oder
ja.
nicht. Und es wird zurzeit abgestimmt. Und ein bisschen Zeit bleibt
ja.
auch noch, dass man das dort.
Und für oder gegen was wird da abgestimmt?
Ja, entweder dafür, dass eine kriminöse Organisation namens IOC die Möglichkeit hat, München als Bühne zur eigenen Geldvermehrung und Allgemeinheitsverarmung zu benutzen, oder eben nicht. Also entweder Olymp IA, also IA, macht auch der Esel, oder No-Olympia.
Ja, Olympia, Olympia, oder No-Olympia.
Olympia. Oder No-Olympia.
Oder No-Olympia.
Soweit eine Glosse zur Olympia-Bewerbung. Am Sonntag haben Sie die Möglichkeit abzustimmen, ob Sie wollen, dass es Staus ohne Ende, sinnlose Bauarbeiten für die gesundheitsschädliche Verwertung von Menschen und deren Aktivitäten namens Leistungssport zugunsten von Funktionären einer kriminösen Organisation gibt.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. unsere Vorschau auf das Programm von Montag.
Wir beginnen um 16 Uhr mit Gary's and Terry's Favorites. Das ist eine Sendung, die dritte Sendung von vieren über den Rückblick auf 10 Jahre Gary's and Terry's Favorites. Um 17 Uhr geht's weiter mit Lora aus dem Eine Welthaus. Um 18 Uhr das Lora-Magazin, wie immer mit aktuellen Berichten, Meinungen und natürlich Nachrichten. Um 19 Uhr in Forum Aktuell 1984 die Sendung über Daten, Datenkraken und Datenschutz. Um 20 Uhr Lora International Informe Hispano mit Schwerpunkte in Spanisch und Deutsch über die spanischsprachige Welt mit Musik. Ab 21 Uhr je 30 Minuten für Berna Meja Kurdi, die kurdische Redaktion, und Blickpunkt Balkan, Loras Südosteuropa-Redaktion. Ab 22 Uhr, wir sind schon ein Stückchen weiter, nach den Spätnachrichten der kosmopolitische Klangkörper bis Mitternacht. Gute Unterhaltung.
Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851. Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Ein wichtiger Termin für alle menschlichen Wesen ist am Samstag um 14 Uhr am Professor-Huber-Platz zwischen Universität und Siegestor unter dem Motto München bleibt menschlich, Seenotrettung nicht untergehen lassen, wird gegen die Blockade der Seenotrettung im Mittelmeer demonstriert. Die Blockade der Seenotrettung, das heißt mit anderen Worten oder mit anderen Taten, dass die gesamte offizielle finanzielle Unterstützung der Bundesregierung für die Seenotrettung, die zivile Seenotrettung, eingestellt wird. Das heißt weiter, dass die Menschen vor unseren Augen im Mittelmeer ertrinken werden. Der nächste Hinweis: Am Samstag um 20 Uhr gibt es im Prinzregententheater Beleidigendes von Cordula Stratmann und Bjarne Mädel. Was ist eine Beleidigung? Sollte man zurückbeleidigen? Ein kleines, aber feines Programm über Beleidigung. Am Sonntag um 11 Uhr gibt es von Michael Friedmann Mensch. In seinem neuen Buch Mensch, Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten. Da entlarvt der Publizist und Autor die Gefahren von Resignation und mediengetriebener Sensationslust, fördert zum Widerspruch heraus und macht trotz allem Mut. Am Montag ab 19 Uhr ist im NS-Dokumentationszentrum München Caroline Emke mit einer Lesung ihres Buches Respekt ist zumutbar zu Gast. Und noch einmal für Samstag um 14 Uhr am Professor-Huber-Platz München bleibt menschlich. Seenotrettung nicht untergehen lassen. Das war's für heute.
Unser Schulsystem ist eher exkludierend als inklusiv und damit nicht mit den Vorgaben der UNO konform. Wir sprachen mit Dr. Gerald Klenk, Sprecher des Bündnisses Gemeinschaftsschule, und wollten erst einmal wissen, um was für ein Bündnis es sich dabei handelt.
Also das Bündnis Gemeinschaftsschule Bayern ist ein Zusammenschluss aus mittlerweile 17 verschiedenen Organisationen, darunter die beiden demokratischen Oppositionsparteien im Bayerischen Landtag und auch ElternvertreterInnen, die hier mit uns zusammen sich dafür einsetzen, dass die Gemeinschaftsschule in Bayern als zusätzliche Schulart eingerichtet wird und im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz verankert wird. Dieses Bündnis ist vor 2 Jahren entstanden und wir versuchen durch Tagungen, durch entsprechende Interviews, Texte und Schriftstücke uns einzusetzen für die Gemeinschaftsschule.
Die Gemeinschaftsschule wäre eine Schule, die sich für eine gerechte, demokratische und inklusive Schule einsetzt. Müsste das nicht sowieso sein?
Müsste, ja. Also wir haben ein Schulwesen, das sehr darauf fixiert ist, die SchülerInnen in einem Wettbewerb zu bringen, sie in Schubladen einzuordnen. Wir haben ja sehr viele verschiedene Schularten in Bayern, wo die Schüler selektiert werden und wo wir insbesondere alles andere als Inklusion haben. Das heißt, die Kinder werden alle vorsortiert, spätestens nach der Grundschule, und werden in bestimmte Richtungen eingeteilt, die dann auch dazu führen, dass zwischen den verschiedenen Schularten ein großes Gerechtigkeitsgefälle entsteht. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass so viele Eltern und natürlich dann später auch die SchülerInnen selbst nach dem möglichst höchsten Schulabschluss trachten, weil das natürlich das ist, was als das Erstrebenswerteste genannt wird in unserem System. Also was die Inklusion auch anbelangt, wir haben in Bayern ein Schulwesen, das absolut den Kriterien der UN-Behindertenrechtskonvention widerspricht. Das wurde jetzt 2023 auch von dem UN-Ausschuss in Genf erneut ganz klar beschrieben, dass wir ein exklusives Schulsystem haben, das die Kinder mit unterschiedlichen Bedarfen aussondert und nicht, wie es die UN-Behindertenrechtskonvention fordert, mit einbezieht in ein gemeinsames Schulsystem. Also allein diese Tatsache ist mindestens reformbedürftig.
Es sollte ja vielleicht zu denken geben, dass so manche Politiker ihre Schüler nicht auf Allgemeinschulen schicken, sondern Montessori oder Waldorf.
Das ist richtig, das ist so ein Punkt. Warum schicken Sie sie dorthin? Dort lernen Kinder nicht selektiert, sondern gemeinsam bis zur 10. Klasse mindestens und können gemeinsam in einer großen Vielfalt aufwachsen und lernen. Ich weiß zum Beispiel von Montessori-Schulen, die sehr gerne auch Kinder mit sogenannten Behinderungen aufnehmen, für die das also eine Selbstverständlichkeit ist. Also dort wird das praktiziert, was die Regelschule nicht bieten kann. In der Regelschule wird selektiert nach einem Leistungsverständnis, das die Unterschiede in unserem Sozialsystem einfach nur zementiert.
Sie als Bündnis für die Gemeinschaftsschule in Bayern setzen sich ein, dass eine neue Form als für jeden zugängliche Schule eine Gemeinschaftsschule eingesetzt wird, weil die anderen Schulen gelten ja als Privatschulen und das muss man sich aber erst einmal leisten können.
Genau, und wir setzen uns ein für eine staatliche Gemeinschaftsschule. Und deswegen fordern wir auch die Gemeinschaftsschule als zusätzliche Schulart. Also wir wollen ja nicht das ganze Schulsystem jetzt gleich auf den Kopf stellen, aber wir möchten gerne die Gemeinschaftsschule als eine Möglichkeit, die gesetzlich verankert ist als staatliche Schule und damit auch kostenlos zugänglich ist für alle Kinder in Bayern. Also bei uns sind mit im Boot die Grünen in Bayern, die Bayern SPD, die Mutpartei und die Bayerische Linke. Somit sind alle demokratischen Parteien mit bei uns vertreten. Und das zeigt, dass es auch in der Politik schon angekommen ist, wenn auch nicht in der Regierungspolitik, aber wenigstens in der Oppositionspolitik angekommen ist, dass hier dringend eine Transformation stattfinden muss.
Dass diese Transformation stattfindet, sollten dann vielleicht die Eltern auch auf die Regierungsparteien ein bisschen Druck machen, dass sich da was rührt?
Das ist richtig. Deswegen sind auch einige Elternvereinigungen bei uns mit in dem Bündnis vertreten. Es ist aber leider so, dass die Vertretervereine von Kindern zum Beispiel mit Behinderungen sehr klein sind und deswegen leider nicht das Gewicht haben, um wirklich Druck auszuüben. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich zusammenzuschließen, gemeinsam diesem Bündnis für diese neue Schulart zu werben. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Politik endlich den Mut haben muss, die alten Strukturen aus einem meritokratischen System zu verlassen. Wir müssen einfach uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir leben in einem Schulsystem, das 60, 70 Jahre alt ist. Und das ist nicht mehr geeignet, die Kinder in eine Zukunft zu schicken, von der wir heute sogar selber nicht wissen, wie sie ausschauen wird, von der wir wissen, dass sie sehr unbeständig sein wird.
Kinder und Jugendliche zu befähigen, unsere Gesellschaft in Zukunft zu führen und diese zu gestalten, das wäre eher Aufgabe der Schulen und nicht irgendwelcher Eliten. Wenn man sieht, wie unsere sogenannten Eliten in Politik und Wirtschaft Probleme in der Vergangenheit geschaffen haben und keine kreativen Ideen für die Zukunft haben, dann muss man sich wirklich Gedanken um eine neue Form einer Bildungsgemeinschaft machen. Wir sprachen mit Dr. Gerald Klenk, Sprecher des Bündnisses Gemeinschaftsschulen. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.eine-schule.de. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Magazins. Und vielen Dank möchten wir gerne aussprechen natürlich an alle Interviewten, an Friedrich Grössing, an die Nelly in der Sendetechnik und natürlich auch an Sie fürs Zuhören. Verantwortlich für die Sendung war Peter Lehmann. Und falls Sie Kritik äußern möchten oder ob Sie einfach nur sagen möchten, dass Ihnen irgendwas gut gefallen hat, dann können Sie das natürlich gerne machen über kritik@lora924.de. Und damit wünschen wir viel Spaß beim weiteren Programm von Radio Lora München. Es folgt jetzt Lora Kultur mit Künstlerfragen, der Sendung von Künstlern und für Künstler und alle an Kunst Interessierten. Und damit verabschieden wir uns bei Ihnen. Haben Sie ein schönes und angenehmes Wochenende. Mein Name ist Sang Junghans und neben mir verabschiedet sich
Sabine Heckmann.
Ja, damit.
Servus, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ich weiß, du willst es nicht hören, aber...
Klima!
Genau, die Weltgemeinschaft versagt seit Jahren und trifft sich im November wieder, um sich ihr Versagen ankreiden zu lassen. Die COP30 findet in Brasilien statt. Und statt uns aufzuregen oder wegzusehen, wollen wir diesmal ganz genau hinhören. Mit unserer Kollegin Bianca von In Brasilien unterwegs. Hilf uns, damit sie von vor Ort berichten kann. Mehr Infos und die Crowdfunding-Kampagne auf www.lora924.de.
Psst! Klima!
Programmhinweise.
Trotz alledem.
Jeden Dienstag um 17 Uhr bei Lora auf der 92,4.
In der Sendung am Dienstag, den 28. Oktober um 17 Uhr, geht es um den Angriff auf das deutsche Lieferkettengesetz und die europäische Lieferkettenrichtlinie. Es geht um die ökonomische Situation im Fernhandel insgesamt und wir schauen auf den Einkauf der Stadt München unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien. Dienstag, 28. Oktober, 17 Uhr.
Das Lora-Magazin. Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr.
Die chinesische Plattform TikTok hat unter anderem für Verletzungen des Datenschutzes, für die Verbreitung von Fake News und Hate Speech den Negativpreis Big Brother Award verliehen bekommen. Mehr dazu gibt es im LoRa-Magazin am 28. Oktober um 18 Uhr von Thilo Weichert von Digital Courage.
Mr. Hillbilly, Mr. Hillbilly, he's the talk of the land.
Wie immer am vierten Dienstag im Monat gibt es Hillbilly mit einem Schuss Rockabilly und allen anderen Stilrichtungen der traditionellen Country-Musik. Dienstag, 28. Oktober, 23 Uhr.
Daydream. Jeden zweiten Mittwoch ab kurz nach 10 auf LoRa München. Shoegaze, Postpunk, Dreampop, Postrock und Elektronika. Mit Marc Zimmermann.